Endlich voran. Der Podcast über Digitalisierung, Arbeitgeberattraktivität und Talentgewinnung im öffentlichen Dienst.
Herzlich willkommen zum Amtlich Voran Podcast. Mein Name ist Gero Hesse und ich habe heute zu Gast jemanden, die sich bestens auskennt mit digitalen Recruiting-Prozessen. Es ist die Co-Geschäftsführerin von Milch und Zucker, Anna Fernandes-Mühl. Herzlich willkommen, Anna.
Hallo Gero, wie schön, dass ich mal wieder im Saatkorn-Podcast sein darf. Freue mich sehr.
Ja, es freut mich auch. Und nach der kleinen Vorrede gerade, das hat ja auch einen guten Grund. Wir haben letzten Sommer irgendwann schon mal gesprochen über Besonderheiten von Recruiting in der öffentlichen Verwaltung. Das war eine Folge, die sehr, sehr gut gehört wurde. Seitdem ist aber auch bei euch eine ganze Menge passiert. Du hast auch eine ganze Menge erlebt, auch gerade in jüngster Vergangenheit. Und ich habe gedacht, wir starten einfach mal so da rein. Was sind so deine aktuellsten Bezugspunkte zum Thema Digitalisierung und öffentlicher Dienst?
Also für mich ist das natürlich täglich Brot. Zum einen, weil wir eine sehr große Kundenbasis in der öffentlichen Verwaltung haben, also von auf Bundesebene, auf Landesebene und auf kommunaler Ebene. Und gleichzeitig beschäftige ich mich natürlich damit, wo geht da die Reise hin? Ne? Stichwort Digitalisierung. Das glaube Ministerium für Digitalisierung, das wird ganz stark beobachtet von vielen. Da erhoffen wir uns alle viel. Ich sag mal als Bürger, aber natürlich auch geschäftlich wir, dass wir sagen, Digitalisierung prima, aber schauen wir mal, was davon in der Personalgewinnung ankommt. Deswegen ist das wirklich ein Dreh- und Angelpunkt meines Jobs im Moment.
Ja, das macht total Sinn. Als Bürger gucke ich da auch gespannt drauf und auch aus einer Embrace-Perspektive. Wir haben vor kurzem mal geschaut, wie viele Kunden wir eigentlich im öffentlichen Dienst insgesamt haben. Das sind über 700, um es genau zu sagen, sind es 708. Das war mir gar nicht bewusst in dem Ausmaß. Und da macht es natürlich schon Sinn, sich genauer mit dem Themenfeld zu beschäftigen. Du warst gerade ganz aktuell in Bayern beim Zukunftskongress. Vielleicht können wir damit mal starten. Was war denn da so dein Eindruck? Was wurde da diskutiert?
Ja, also das war eine ganz spannende Veranstaltung, weil da wirklich die Digitalisierer, Behördenleitung, Verwaltungsleitung zusammengekommen sind, hauptsächlich aus Bayern, aber wir haben auch, sage ich mal, überregional da doch waren auch Menschen am Start. Und das war insofern spannend, mal aus dieser HR-Bubble rauszukommen und wirklich mal zu hören, okay, wo bewegt sich denn das Thema Digitalisierung für die öffentliche Verwaltung hin, für die Menschen, die es entweder verantworten müssen oder die es umsetzen müssen und die eben auch noch Möglichkeiten haben, da mitzugestalten.
Und was waren dann genau so die Themen? Wie lang ging dieser Zukunftskongress? Gab es da bestimmte Themenschwerpunkte? Ist irgendwas vielleicht nicht in der Breite diskutiert worden, wie du es dir vorgestellt hättest, oder vielleicht ausführlicher diskutiert worden? Was waren da so die Schwerpunktthemen?
Also was natürlich sehr, sehr spannend war, es ging natürlich viel um das Thema, wie greifen zum Beispiel diese ganzen Initiativen, die es gibt, ne, auf Bundesebene, auf Landesebene, aber auch auf kommunaler Ebene, wie greifen die eigentlich alle ineinander? Ging viel auch um so Stichworte, die man schon mal gehört hat, also vom Thema Souveränität, gehe ich damit um, wie baue ich das eigentlich auf? Das Thema KI stand auch im Fokus, fand ich auch spannend, weil der öffentliche Bereich ja sehr stark reguliert ist und man eben gucken muss, ne, wer kann KI wo schon einsetzen, wo gibt's übergreifende Initiativen. Und was mich in der Tat überrascht hat, ist, wie wenig das Thema digitale Personalgewinnung oder auch Personalgewinnung an sich Thema war bei diesem Kongress. Denn die Pläne sind schön und gut und ich meine, die sind hochkomplex, da müssen sehr viele Akteure ineinander greifen, aber es braucht ja auch die Menschen, die digitalisieren und das war aus meiner Sicht unterrepräsentiert auf dem Kongress.
Finde ich irgendwie komisch, weil zumindest aus den Medien kriegt man immer mit, dass der Fachkräftemangel gerade im öffentlichen Dienst jetzt schon relativ krass ist, aber natürlich durch die Demografieentwicklung in den nächsten Jahren also noch viel, viel krasser werden wird. Ne?
Also das ist total dramatisch, ne? Wenn man sich das mal vorstellt, dass in der öffentlichen Verwaltung jeder Vierte in den nächsten 10 Jahren in Pension geht oder ausscheidet, ne, altersbedingt. Das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Also stellen wir uns vor, in unserem Unternehmen würde jeder Vierte in den nächsten 10 Jahren in Ruhestand gehen. Ich glaube, dann wäre sehr klar, dass man einen Fokus auf das Thema Personalneugewinnung, Nachwuchs oder ne, Effizienzsteigerung. Also wie komme ich mit den wenigen, die ich dann noch habe, wie komme ich klar? Und ich glaube, da liegt so ein bisschen der gordische Knoten aus meiner Sicht, weil einerseits muss ich diese Effizienzpotenziale, die mir Digitalisierung bietet, die muss ich heben. Und da ist sicherlich ein Teil der Antwort drin. Nur gleichzeitig brauche ich ja auch Menschen, die diesen Zustand für mich herstellen können. Und da habe ich von den öffentlichen Vertreterinnen da sehr viel, sage ich mal, Reflexion mitbekommen, dass man sagt, da fehlen uns auch wirklich noch Profile. Da brauchen wir wirklich jeden, der was von über Digitalisierung verstanden hat. Aber oh Wunder, ne, die sucht die Privatwirtschaft halt genauso. Das heißt, da ist man natürlich deutlichem Wettbewerb eben ausgesetzt.
Ja, jetzt will ich hier heute nicht über Arbeitgeberattraktivität sprechen. Dazu mache ich irgendwann nochmal eine andere Folge, auch in diesem Kontext. Aber nichtsdestotrotz, der öffentliche Dienst in einer Situation, geopolitischen Situation, wie sie gerade ist, aber auch wirtschaftlichen Situationen, spezifisch in Deutschland, hat ja nun ein paar Vorteile, gerade das Thema Sicherheit, mit der andere Arbeitgeber so gar nicht punkten können. Also ich glaube, da ist schon eigentlich eine Menge zu bieten. Und wenn man die Augen aufhält und so durch die Städte geht, ich war diese Woche in Berlin, da sind mir mehrere Öffi-Kampagnen auch aufgefallen. Also so ganz das Nicht-Erkennen, würde ich jetzt sagen, ist nicht der Fall. Aber die Frage ist natürlich, von der Arbeitgeberkampagne über die richtigen Recruiting-Instrumentarien bis dahin zu kommen, dass man Lücken, also ich hab hier Prognosen gelesen, dass bis 2030 im öffentlichen Sektor bis zu 1 Million Fachkräfte fehlen könnten, wenn man jetzt nicht schleunigst Gegenmaßnahmen ergreift. Das ist natürlich ein weiter Weg. Also da muss man ja eigentlich Gas geben. Und jetzt seid ihr ja als Unternehmen, als Technologieunternehmen, mit eurer B-Side da genau an der Stelle eigentlich auch aufgestellt, Recruiting-Prozesse im öffentlichen Dienst begleiten zu können. Vielleicht sprechen wir da einmal kurz darüber, weil diejenigen, die jetzt zuhören und den öffentlichen Dienst gar nicht kennen und auch die Vorgehensweisen gar nicht kennen, die werden sich vielleicht wundern, dass bestimmte Kriterien im öffentlichen Dienst eine ganz andere, viel größere Rolle spielen als in der Privatwirtschaft. Da sind die auch nicht egal, aber im öffentlichen Dienst sind das dann Muss-Kriterien. Vielleicht sprechen wir einmal so ein bisschen darüber, Rekrutierung, öffentlicher Dienst, Digitalisierung. Was sind denn da so Kernthemen, die man auf jeden Fall im Blick haben muss?
Also gerne. Da gibt's natürlich sehr hohe Anforderungen, was das Thema IT-Sicherheit und IT und Datenschutz angeht. Aber auch sehr hohe Dokumentationspflichten, ne? Also Stichwort Bestenauslese, Artikel 33 Absatz 2 im Grundgesetz. Das ist auch noch ein Thema, was wirklich wir in der Privatwirtschaft, muss man sagen, wo wir nicht mitkämpfen müssen, aber das ist, sag ich mal, ein sehr zentraler Dreh- und Angelpunkt bei den Öffentlichen. Und eben sehr komplexe Abstimmungsprozesse, die kennt man auf Konzernebene, aber hier gibt's halt sehr, sehr viele Gremien, die involviert sind, also ne, Personalrat, SBV, Gleichstellung, so. Und das hat man, sag ich mal, selbst schon in kleinen Kommunen, wo es eben solche Gremienausbildungen gibt. Und das ist schon eine ganze Menge, was man dann zu bewältigen hat, neben den Klassikern Fachbereichsabstimmungen.
Ich frage jetzt mal für einen Freund. Die Bestenauslese, kannst du das nochmal ein bisschen erklären, bitte?
Ja, also die Bestenauslese mal ganz knapp zusammengefasst soll eigentlich sicherstellen, und das ist ein sehr tolles Ziel, finde ich, dass eigentlich die Person, die am besten geeignet ist für den Job, den auch bekommt. Also ne, sag mal, die ganzen Selbstvermarkter und Co., die dürfen da eigentlich keine Chance haben, sondern es geht wirklich darum, ne, aufgrund von fachlicher Qualifikation festzustellen, Kompetenzen und so weiter, ne, also das Skill-Based Hiring, ne, lässt grüßen, dafür zu sorgen, dass eben die Person, die am besten geeignet ist, diesen Job bekommt. So, die ist aber, sage ich mal, ein leichtes Bürokratiemonster, weil man, und jetzt stelle man sich vor, man muss wirklich alle Kandidaten, die sich drauf beworben haben, vergleichbar machen. Also, ne, eigensdiagnostisch ist das super, weil man sagt natürlich, ich lege vorher die Kompetenzen fest, die Kriterien fest und muss jetzt alle vergleichen miteinander. So, und da sehen wir schon den ersten Ansatzpunkt, ne, da kann Technik unglaublich helfen, weil ich und leider passiert das so, ne, dass noch sehr viel händisch gemacht wird, Testverfahren ausgewertet werden und Co. Und dann muss man Vergleichslisten erstellen. Und das ist im Moment oft auch noch manuelle Arbeit. Und das sind einfach Sachen, dadurch, dass sie regelbasiert sind, kann ich die auch durch ein System abbilden lassen. Das tun wir auch. Und dann kann man sehr schnell Vergleichslisten eben an Gremien schicken und so weiter und so fort. Auch revisionssicher. Damit man eben auch sicherstellt, die werden im Nachgang nicht mehr verändert, ne, sondern die werden eingefroren. Und dann kann man eben auch, sage ich mal, aus einem Prinzip, was total Sinn macht, was verwaltungstechnisch sehr viel Arbeit macht, das einfach deutlich zügiger, freundlicher und weniger arbeitsintensiv für alle gestalten.
Aber das ist ja am Ende genau das Digitalisierungsthema, ne? Was man natürlich ganz groß aufmachen kann, Stichwort Digitalministerium und dann Deutschland mal insgesamt. Aber halt auch, wenn wir uns nur einen Prozessschritt rausgreifen, in dem Fall Rekrutierung, Gewinnung von neuen Mitarbeitenden für den öffentlichen Dienst, da spielt das durchaus eine Rolle. Was gibt's denn sonst noch an Besonderheiten? Datenschutz hattest du schon erwähnt. Ich meine, dass dann Hosting und so weiter in Deutschland im Idealfall stattfindet und nicht irgendwo auf amerikanischen Servern, das sollte Selbstverständlichkeit sein. Aber das Thema ist wahrscheinlich damit noch lange nicht abschließend betrachtet worden.
Ja, also ich glaube, das DSGVO-Thema, das haben alle hinreichend auf dem Schirm beim Thema IT-Sicherheit. Da kommt ja nochmal ein besonderer Standard zum Tragen, nämlich nach dem BSI-Grundschutz, also das Thema C5. Und da gibt's wirklich nochmal eine Differenzierung qualitativ, die echt wichtig ist, weil ich glaube, jeder wirbt damit, ne? Er hat so eine C5-Typ-1-Testierung. Das heißt, juhu, ich habe ein Sicherheitskonzept. Es gibt aber auch ein C5 Typ 2 Testat und das heißt, ich habe ein Sicherheitskonzept, was nachweislich bei mir umgesetzt wird und was ich kontinuierlich weiterentwickle. Und ich kann sagen, dass wir die Ersten in Deutschland sind, die das auch haben für unsere Recruiting-Software. Das heißt, sind wir auch sehr stolz drauf, weil bei Milch und Zucker sehr früh schon den Weg eingeschlagen hat, Sicherheit zu einem Kernthema zu machen, einfach aufgrund der hohen Anzahl an Kunden, die wir aus der öffentlichen Verwaltung haben und auch Sicherheitsbehörden und alles Mögliche. Da ist das natürlich ganz, ganz wichtig, das umzusetzen. Und ja, wir freuen uns sehr, dass, sage ich mal, das, was wir da aufgebaut haben an Prozessen und so weiter und so fort, dass das dementsprechend auch gewürdigt wird mittlerweile jetzt mit einem Testat.
Ich bin jetzt ja, was das Thema angeht, so ein bisschen Laie, muss ich gestehen. Ich bin gerade so ein bisschen erstaunt, ne? Also die Differenzierung zwischen, ich habe ein Sicherheitskonzept zu, ich sag's mal ganz platt, das funktioniert auch und ist auch geprüft worden. Ich meine, das Zweite ist ja eigentlich das Entscheidende, muss man ja eigentlich sagen, zumindest aus meiner Perspektive jetzt, oder?
Ja, das sollte man annehmen und deswegen lohnt es sich ja einfach bei diesen ganzen Zertifikaten und Testierungen einfach nochmal das ins Kleingedruckte zu gucken. Was heißt das denn? Man kann den öffentlichen Verwaltungen manchmal keinen Strick daraus drehen, weil die einfach sehr viele Regularien und Regeln einzuhalten haben. Und ganz ehrlich, ne, es wäre für den ersten Stein, der nicht mal gesagt hat, ach komm, es steht dran, es ist der Haken dran, alles gut, ist ja auch nicht meine Verantwortung, ne, der Dienstleister muss das tragen. Aber ich sag mal, wenn man richtig gut schlafen will, dann sollte man schon mal gucken, wer kann das C5 Typ 2 nachweisen und wer nur das Typ 1.
Ich hatte mir auch vorgestellt, dass in öffentlichem Dienst ja Ausschreibungen gemacht werden müssen. Also ab einer bestimmten Summe ist man dort ja gar nicht komplett frei zu entscheiden. Das ist ja auch ein großer Unterschied zur Privatwirtschaft. Ja gut, also ich sag mal, in so einem Konzern wie Bertelsmann, zu dem wir ja gehören, da musst du in der Regel auch 3 Angebote einholen, aber da ist man schon relativ frei in der Gestaltung. Das ist natürlich, wenn die Ausschreibungsmodalitäten sehr klar definiert sind, glaube ich, im öffentlichen Dienst ganz anderer Schnack, ne? Wie sind da so eure Erfahrungen?
Also das ist in der Tat so, und dann merkt man auch, wer hat sich in der Markterkundungsphase, das ist ja eine sehr offizielle Phase in der öffentlichen Verwaltung, ne, wo ich die Gelegenheit habe, einfach mit Dienstleistern schon mal zu sprechen, weil das ist ja der große Unterschied. Ne? Ich kann nicht einfach so während eines Verfahrens dann auf jemanden zugehen und sagen, komm, erklär mir noch mal eine Frage und dann nehme ich dieses Kriterium noch mal auf. Und da merken wir schon, wer hat sich da wirklich mit auseinandergesetzt mit den Themen. Ich sag mal, wer mit uns spricht, da kommt das dann relativ schnell aufs Tablett. Und das sind dann in zweiten Teilen dann eben auch harte Ausschlusskriterien. Ne? Also wer so ein C5-Testat halt nicht besitzt, der ist sozusagen weg vom Fenster und kann dann einfach auch nicht abgeben. Oder wenn, sollte man sich das gut überlegen, weil dann kann das Ganze auch noch platzen, die Ausschreibung. Das hat nicht so gute Konsequenzen für diejenigen. Also deswegen nimmt man dann in der Regel auch nicht teil. Aber wir merken schon, dass gerade beim Thema IT-Sicherheit, ich sag mal, die Angriffe und so weiter, die werden halt auch nicht weniger, ne, durch Hacker, durch White-Hacker oder wen auch immer. Das heißt, das nimmt schon zu. Also das sehen wir schon. Das ist, glaube ich, eine Frage der Zeit, bis dieses C5-Thema, glaube ich, dann auch auf das Typ-2-Testat dann abzielen wird, flächendeckend.
Ein anderes Thema ist ja auch noch das Thema Barrierefreiheit. Also sollte ja überall eine Rolle spielen, denke ich, ne, im Sinne von der gleichen Behandlung von Menschen mit unterschiedlichsten Voraussetzungen. Aber auch hier scheint es im öffentlichen Dienst doch strengere Regularien zu geben.
Ja, also ich sag mal, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das ist ja da seit Mitte letzten Jahres ganz hochoffiziell für alle dann verabschiedet und im Einsatz. Es ist nur, sag ich mal, noch relativ konsequenzenlos. Ne? Die öffentliche Verwaltung, die geht da mit gutem Beispiel voran, muss ich sagen, weil das in allen Ausschreibungen, die wir so sehen, auch durchaus ein Thema ist. Und ich sag mal, da kann die Privatwirtschaft noch was von lernen, weil das Thema da wirklich sehr ernst genommen wird, weil sie es ab müssen, ehrlicherweise. Und auch hier lohnt sich nochmal genau hinzugucken, was ist denn genau barrierefrei? Ne? Also wir sehen, dass zum Beispiel viele es hinbekommen, dass die Karriereseiten barrierefrei sind, dass die Stellenanzeigen barrierefrei gestaltet sind. Was aber oft nicht so ist, ist, dass sozusagen das System, mit dem die Recruiter und RecruiterInnen arbeiten, dass das barrierefrei ist. Und auch das ist wieder so ein Punkt, wo wir sagen, naja, wenn ich das schon mache, dann sollte ich es auch wirklich konsequent von A bis Z machen. Und wir können zumindest sagen, dass jeder Recruiter, Recruiterin, die mit der B-Side arbeitet, kann das auch wirklich tun, weil die eben auch komplett barrierefrei ist.
Das ist eigentlich konsequent an der Stelle. Jetzt bist du ja seit etwas mehr als 2 Jahren bei Milch und Zucker unterwegs. Vorher hatten wir viel engeren Kontakt und du bist da in eine Welt eingetaucht, auch mit dem öffentlichen Dienst, die dir vorher auch nicht so bekannt war. Man könnte ja von außen sagen, oh Gott, das ist ja alles so reguliert und ist da überhaupt genug Freiheit? Aber irgendwie scheint darin auch ein gewisses Faszinosum zu liegen. Schilder doch mal aus deiner Perspektive, was das Coole ist, Software für den öffentlichen Dienst zu entwickeln.
Also was ich sagen muss, ist, das ist ja so komplex und es gibt so viele Regeln und ich finde, das macht's halt gerade spannend, ne? Also wirklich zu sagen, wie kannst du ein Werkzeug schaffen, was wirklich hilft, in einem Bereich, der unterdigitalisiert ist, wo Menschen sind, die sagen, ey, wir haben eh schon eine Personallücke. Das heißt, wir haben ordentlich Druck auf dem Kessel und die Herausforderungen werden ja nicht weniger. Ne? Wir müssen auch die Gesamtkommune, was auch immer, digitalisieren. Wo sollen die herkommen? Und ich finde, das macht es total spannend. Und ich habe ja vorher, sage ich mal, eine ganze Zeit lang Befragungen gemacht und da hatte ich schon die ersten Berührungspunkte mit den Öffentlichen, gerade mit Sicherheitsbehörden und Co. Und ich muss sagen, ich war da schon immer faszinierend mit, weil die Menschen, die da arbeiten, erstens in, ich sag mal, die Sinnfrage, die ist relativ schnell beantwortet. Ich glaube, das macht es immer hochspannend und attraktiv, wenn man von außen da irgendwie mithelfen darf. Und gleichzeitig sind das Menschen, die sich von ihren Regularien halt auch nicht abschrecken lassen. Also von daher viel Gestaltungsspielraum. Das macht's, glaube ich, attraktiv und man muss, sage ich mal, Hartnäckigkeit da an der Stelle auch beweisen, weil im ersten Wurf geht das meistens nicht so durch. Man braucht in der Regel, glaube ich, mehr als einen Anlauf. Das ist zumindest meine Erfahrung bis hierhin.
Ja, ich wünsche dir und mich und sogar ganz viel weiteren Spaß und Erfolg. Ich finde es auch spannend, in diesen Bereich reinzuschauen, der auf den allerersten Blick so ähnlich ist und dann auf den zweiten und dritten Blick dann doch viele Unterschiede offenbart. Ganz spannend.
Ja, und ich glaube, das ist in der Tat für mich so eine Erkenntnis gewesen, auch letzte Woche nochmal, als ich auf dem Kongress war, ist, wie groß diese Spreizung ist. Also wenn ich sehe, ne, du sprachst von Berlin, wo du da Kampagnen gesehen hast, also einerseits auf Bundesebene, wo sich Menschen damit auseinandersetzen, wie kann ich gewisse Prozessschritte schon digitalisieren, kann ich einen Podcast aufsetzen, ne, als Arbeitgeber und Co. Und dann haben wir, sag ich mal, Kommunen, die gar nicht mal klein sind, ne, also wo wir schon sagen würden, okay, das ist eigentlich eine Großstadt, und die sind sozusagen noch ganz am Anfang von Digitalisierung und da gibt es teilweise die Stellenanzeigen noch als PDF auf der Karriereseite, ne? Und ich glaube, mit diesem unterschiedlichen Reifegrad in Digitalisierung, auch in der Personalgewinnung umzugehen, ist ein ganz, ganz großes Thema, wie ich finde, gerade für die öffentliche Verwaltung. Und das Gute ist, da gibt es ja durchaus Beispiele, die man sich angucken kann. Da muss man das Rad nicht neu erfinden und kann sich da gut inspirieren lassen von anderen.
Super. Ich bin gespannt, wie sich das Thema weiterentwickeln wird. Wir haben garantiert nicht zum letzten Mal darüber gesprochen. Ja, und wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin mit und für unter anderem den öffentlichen Dienst.
Ja, prima, danke schön, Gero.